Wenn ich euch frage, liebe Gemeinde, welche Attribute, welche Eigenschaften euch zu Jesus einfallen oder einfach wie Jesus ist, was wird euch da spontan einfallen? Überlegt mal und dürft es dann auch gleich sagen. Und die, die online zugucken, dürfen es, wenn sie es wollen, in den Chat reinschreiben. Dann kriegen wir das auch mit, was sie für ein Bild von Jesus so haben. Was fällt euch zu Jesus ganz spontan ein? Wie ist Jesus? Barmherzig. Treu ist er. Sehr gut. Gerecht. Mhm. Ein Freund. Sehr gut. Auch mal wütend. Aha, interessant. Sehr gut. Das sind ja schon einige gute Sachen. Hat irgendjemand was geschrieben da? Hirte. Ein Hirte, ja genau. Also einer, der mich führt, begleitet. Genau, wunderbar. Solche Dinge fallen uns ein zu Jesus, gell? Das ist er. Er ist vielleicht manchmal ein bisschen wie der freundliche Onkel von nebenan, der sich nie aus der Ruhe bringen lässt, auch wenn die Situation kritisch ist, der immer ein weises Wort parat hat. Der liebliche Retter, könnte man vielleicht noch sagen, der die Ausgestoßenen sieht, der mit seiner Freundlichkeit Herzen erobern kann. So oder so ähnlich ist unser Bild von unserem Heiland Jesus Christus. Und es stimmt, er hat tatsächlich viel Gutes gesprochen, wohltuende Worte, Ermutigungen wie die Seligpreisungen, die wir heute hören und sprechen dürfen, hat er uns gegeben. Er hat uns von Schuld frei gesprochen, ein Riesenversprechen. Er hat theologisch tiefgründige Gedanken gesagt, Erklärungen, die uns wie Augenöffner sind. Er ist der Messias, er ist der Retter, der Befreier, der Wunderrat, der Friedefürst. Er ist der, bei dem sogar die Engel, als er geboren wird, in den Himmel hinausrufen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Der Friedensbringer. Und dieser Friedensbringer sagt uns aber auch Folgendes, und das ist unser Text heute für die Predigt, Matthäus 10, Vers 34 bis 39. Da sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Da muss man erst mal kurz durchschnaufen, wenn man sich klar macht, dass Jesus das gesagt hat. Das sind ganz schön harte Worte, liebe Gemeinde. Jesus sagt von sich selber, er bringt nicht Frieden, sondern das Schwert. Wie passt das denn bitte zu der guten Botschaft, die wir sonst im Evangelium lesen? Wie geht es zusammen mit der Aufforderung, die wir gerade als Schriftlesung gehört haben, dass man seine andere Backe hinhalten soll, dass man seine Feinde lieben soll? Wie geht es zusammen mit den Seligpreisungen? Selig sind die Friedfertigen, sagt er doch da. Und jetzt auf einmal, er ist gekommen und bringt das Schwert mit. Ein Schwert, das stiftet keinen Frieden. Ein Schwert, das trennt, das spaltet. Und Jesus spricht ja davon hier sogar, dass diese Spaltung, die er bringt, sogar durch Familien geht. Also das muss damals, als er das gesagt hat, muss das ein Schock gewesen sein, weil Familie war das Untrennbare schlechthin. Das, was auf jeden Fall zusammengehalten hat. Und da sagt jetzt Jesus, wenn er kommt, spaltet es Familien, ist es nicht genau das, was Nächstenliebe überwinden will? Ist nicht das genau das, was das Reich Gottes auszeichnen soll, dass das nicht passiert, dass diese Spaltungen überwunden werden? Führt Evangelium nicht viel mehr zusammen? Wir haben es diese Woche in den Losungen gelesen, an einem Tag, wo der Paulus schreibt, ihr seid nicht mehr Jude, nicht mehr Grieche, nicht Armer oder Reicher, sondern ihr seid eins in Christus. Ihr seid verbunden in Christus. Ist denn das eigentlich die Botschaft des Evangeliums? Und wie passt jetzt bitte dieser Satz oder dieser Abschnitt, den Jesus sagt dazu, ich bin gekommen, nicht Frieden zu bringen, sondern das Schwert? Das ist ganz schön hart. Muss man sagen, vielleicht war das gar nicht von Jesus. Vielleicht hat der Matthäus da was eingebaut in sein Evangelium, das Jesus gar nicht gesagt hat. So gehen manche mit sperrigen Bibelstellen um. Und ich denke immer, ach, das ist zu einfach. Und ich glaube auch nicht, dass der Matthäus das aus Versehen da noch mit eingebaut hat. Das ist mir manchmal, wenn man so historisch kritisch auseinanderpflückt, was von wem sein könnte und so, und das auseinanderschnipselt, denke ich immer, wir machen es uns vielleicht zu leicht. Vielleicht müssen wir uns einfach auch dem stellen, dass dieser Text einfach hart ist heute mal. Und bei dem Text höre ich manchmal dann in meinem Hinterkopf auch die, die sagen, genau das sieht man es doch, Religion bringt Schwert mit sich. Das sieht man heute auch, da werden aus Gründen der Religion Kriege geführt und da gibt es ein Gegeneinander nur wegen den Religionen. Die Kritik hören wir ja immer wieder als Vertreter von Religionen. Und auch da denke ich immer, ach, das ist doch eigentlich viel zu einfach. Wenn man Religion wegnimmt, heißt es ja nicht, dass alle Menschen deshalb plötzlich friedlich und freundlich miteinander leben. Ganz im Gegenteil. Also man hat schon viele Systeme gesehen, wo Religion nicht die große Rolle gespielt hat, auch heute in sozialistischen Ländern, wo trotzdem ganz brutal gegen Menschen vorgegangen wird, wo das Schwert durchaus spürbar ist, noch viel mehr als in Ländern, wo Religion eine Rolle spielt. Also so einfach kann es dann auch nicht sein, dass halt es zur Religion dazugehört, dass Religion spaltet und trennt. Und trotzdem bleibt es eben für uns eine Herausforderung. Jetzt haben wir Jesus, der von der Nächstenliebe predigt und wir als Christen schreiben die Nächstenliebe und den Frieden ja auch ganz besonders groß. Das ist unsere Botschaft, die wir in die Welt tragen wollen. Das ist das, was wir in der Welt auch bewirken wollen. Und dann ist es ein harter Brocken, wenn Jesus sagt, ja, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Wie passt dieser Text zu Jesus? Und passt er zu deinem Bild von Jesus oder wirbelt er vielleicht heute auch ein bisschen dein Bild von Jesus über den Haufen? Wir gucken mal und gehen mal ein bisschen rein in diesen Text. Und ich finde, wenn man diesen Text anguckt, müssen wir auf jeden Fall den Zusammenhang mit in den Blick nehmen, wo dieser Text steht. Das ganze Kapitel Matthäus 10 ist ein ganz wertvolles und wichtiges Kapitel. Denn in diesem Kapitel Matthäus 10 geht es darum, wie Jesus seine Jünger aussendet in die Dörfer in Israel. Zum ersten Mal sollen die Jünger Jesu das, was sie von Jesus gelernt haben, nicht nur für sich selber glauben und annehmen, sondern sie werden zum ersten Mal zu Verkündigern. Sie sollen ihren Glauben weitersagen, weitertragen in die Dörfer. Da sendet Jesus die aus, immer zu zweit, schickt er sie los. Und dann in dem ganzen Kapitel schon kommen ganz viele, das ist jetzt zu klein und auch viel zu viel, müsst ihr auch gar nicht alles durchlesen. Aber in dem ganzen Kapitel schon stehen Ankündigungen wie zum Beispiel, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Oder ihr werdet abgelehnt werden in manchen Städten. Man wird euch hinauswerfen zu den Städten. Ihr werdet vor Richter gezerrt werden und geschlagen werden. Jesus kündigt im Kapitel 10 vom Matthäus-Evangelium ganz offen und brutal ehrlich an, was den Jüngern passieren kann, wenn sie jetzt losgehen und von Jesus verkündigen. Er kündigt an, dass die Botschaft vom Reich Gottes, vom Friedensbringer, nicht überall auf Gegenliebe stößt, ganz im Gegenteil, dass sie an manchen Orten sogar abgelehnt wird, sogar massiv bekämpft wird. Darauf bereitet Jesus seine Jünger vor. Das sagt er ihnen vorher. Unser Text, liebe Gemeinde, das, was Jesus seinen Jüngern mitgibt, ist eine ganz ehrliche Ankündigung von dem, was auf sie zukommen wird. Eine Art Vorbereitung auf die Ablehnung, die sie erleben werden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, für wen dieses Matthäus-Evangelium geschrieben ist, die Gemeinde, für die Matthäus das zusammengefasst hat und geschrieben hat, die lesen das ungefähr 60 Jahre später, vielleicht auch 70 Jahre später. Und das sind Menschen, wenn die das lesen, die wissen ganz genau, von was Jesus da spricht, weil die haben das alles erlebt. Die ersten Christen haben natürlich erlebt, dass wenn sie verkündigt haben, wenn sie von Jesus weitererzählt haben, dass sie Ablehnung erlebt haben, dass sie in ihren Familien ausgestoßen worden sind, dass sie aus ihren jüdischen Gemeinden ausgestoßen worden sind, dass man mit ihnen keine Verträge mehr geschlossen hat, dass ihre Heimat ein Stück weit verloren gegangen ist, weil sie von ihrem Glauben erzählt haben. Das ist nichts Weltfremdes, was Jesus da erzählt hat, sondern das ist für sie ganz real, das ist ihre Realität, ihre Gegenwart. Und manchmal denke ich, ja, diese Spaltungen, die erleben wir in unserer Gegenwart auch wieder. Wenn wir in unsere Zeit gucken, erleben wir schon auch, dass in unserer Gesellschaft ganz viel Spaltung gibt. Ganz viel Schwert, kann man sagen. Da werden viele Themen wie Schwerter durch die Gesellschaft geschwungen und die spalten auch ganz gewaltig, habe ich so den Eindruck. Da hört man dauernd, warum das, was jemand anderer gesagt hat, überhaupt gar nicht geht und warum man das zu verurteilen hat. Da werden Streite auf offener Bühne ausgetragen. Da werden Menschen diskreditiert, einer nach dem anderen. Da wird immer gesagt, gegen wen man null Toleranz üben muss und solche Sachen. Das sind wie Schwerter, die in unserer Zeit geschwungen werden. Manchmal habe ich den Eindruck, heutzutage ist fast so, andere zu verleumden, ist irgendwie ein probates Mittel geworden, um irgendwie selber sicher dazustehen oder so. Und wenn ich höre, dass Politiker, nur wenn sie eine öffentliche Meinung sagen, schon mit Drohungen rechnen müssen, dann wird es mir ganz mulmig. Das sind wirklich Spaltungen in unserer Gesellschaft, die da wieder da sind, die schmerzhaft sind. Und das, was gesellschaftlich schon wehtut, wird noch viel schmerzhafter, wenn es durch die eigene Familie solche Spaltungen gibt. Und vielleicht erlebt ihr das in euren Familien gerade auch. Bei manchen Themen, das gibt es gerade viel in Familien, dass man Spaltungen in den Familien erlebt. Weil manche Themen so brutal und unversöhnlich gegeneinander gestellt werden, dass man irgendwie manchmal kaum noch miteinander drüber reden kann. Und das schmerzt extrem. Die Gründe können ganz unterschiedliche sein, warum man sich da so gegeneinander stellt. Also bei den einen ist, da schreibt einer vor, was man jetzt essen darf und was man nicht mehr essen darf, weil vegan halt der neue Trend ist. Und da geht's dann schon los, gell? Mit den kleinen Spaltungen im Familienalltag. Oder wenn man irgendwohin mit dem Flugzeug geflogen ist und man weiß eigentlich schon, eigentlich würde ich es gar nicht so richtig erzählen, weil ich muss mir dann wieder was anhören, ich werde dann wieder belehrt, ich werde dafür verurteilt. Ah, da geht's auch schon. Da spaltet schon was, wie ein Schwert. Oder natürlich das große Thema, wie man mit Impfungen umgeht. Ja, die einen sagen, am liebsten müsste es doch eine Impfpflicht für alle geben, das wäre denen am liebsten. Die anderen sagen, nee, das mit der Impfung, das wird komplett abgelehnt. Und so steht es gegenüber und spaltet Familien. Dieses Thema, Impfen, unglaublich, was es in Familien auslöst. Oder auch ein Thema, das schon länger Verspaltungen gut ist, immer wenn es ums Erben geht, da erlebt man regelmäßig, wie Geschwister sich auf einmal gegeneinander wenden, nur weil es um Geld geht oder um Neid oder wer wie viel bekommt, wo ich denke, Mann, oh Mann, solche Spaltungen in Familien, das ist wirklich schmerzhaft und tut wirklich weh. Und jetzt hören wir heute Morgen, dass auch noch Jesus sagt, naja, wenn man sich zu ihm bekennt, dann spaltet es auch. Gehört es einfach dazu, dass man Spaltungen ertragen muss? Gehört es zur Realität dazu und eben auch zum Evangelium? Liebe Gemeinde, ich glaube, der Unterschied von all diesen polarisierenden Themen, die wir erleben und die in unseren Familien oft so Spaltungen mit sich bringen, zu dem, was in Matthäus 10 steht, ist, dass die ganzen Themen heutzutage, das sind Meinungen, die gegeneinander stehen oder Positionen, die einer hat, Haltungen, die gegeneinander stehen, die dann so hart vertreten werden, dass das Miteinander verloren geht, dass die Spannung so groß ist, dass Beziehungen zerreißen können. Aber es sind Meinungen, die gegeneinander stehen. Bei dem, was Jesus seinen Jüngern sagt, bevor er sie in die Städte schickt, geht es nicht um eine Meinung. Er sagt nicht, ihr sollt eure Meinung sagen, sondern da geht es um ein Bekenntnis. Das ist ein Unterschied. Das ist ganz wichtig, finde ich, liebe Gemeinde, dass wir diesen Unterschied auch klar machen. Ein Bekenntnis sagt was, zu wem ich stehe, auf welcher Seite ich stehe, zu wem ich mich stelle, zu wem ich gehöre. Das ist ein Bekenntnis. Wenn ich hingehe und sage, ich bekenne mich zu Jesus Christus, dann gehöre ich zu ihm. Dann ist diese Beziehung für mich ganz entscheidend und wichtig und steht über allem. Das ist ein Bekenntnis. Wie ich übers Impfen denke, ist kein Bekenntnis. Auch wenn diese Fragen heute leider immer mehr wie Bekenntnisfragen behandelt werden. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass daher diese Spaltungen heutzutage kommen. Dass man solche Themen, die eigentlich Meinungsverschiedenheiten sind, Sachfragen, die man diskutieren kann und muss, dass man die zu Bekenntnisfragen aufbläst. Da geht es dann gar nicht mehr so sehr darum, was man über die Sache denkt, sondern auf welcher Seite steht man. Zu wem gehört man? Das ist ganz, ganz gefährlich, wenn wir Dinge, die eigentlich normale Diskussionspunkte sind, auf einmal als Bekenntnisfragen behandeln. Dann wird es kritisch, dann ist da Spaltpotenzial, auch in kleinen Fragen. Und auch wir Christen müssen uns da an der eigenen Nase fassen, müssen uns das klar machen. Ob man sich impfen lässt oder nicht, ist keine Bekenntnisfrage. Das macht nicht unsere Identität als Christ aus. Das stellt überhaupt, sagt nichts über unseren Glauben aus. Es gibt kein Jesuswort dazu, das man da heranziehen könnte. Natürlich nicht, gab keine Impfungen damals, aber auch keins, das in die Richtung geht. Es ist keine Bekenntnisfrage. Deshalb sollten wir das auch nicht zu einer Bekenntnisfrage machen und so tun, als ob nur die, die eine Meinung vertreten, richtig Christ sein glauben. Das passiert nämlich, wenn man es zur Bekenntnisfrage macht und dann spaltet es. Ist keine Bekenntnisfrage. Oder wie man zum Klimawandel steht, ist keine Bekenntnisfrage. Auch wenn es ein wichtiges Thema ist, aber es ist keine Bekenntnisfrage. Wer welches Erbe kriegt, das sollte eigentlich auch keine Bekenntnisfrage sein. Eigentlich sollten gerade wir als Christen es leichter haben mit diesen Themen, weil für uns die Bekenntnisfrage geklärt ist, weil wir wissen, zu wem wir stehen, weil wir wissen, was unsere Identität ausmacht. Eigentlich sollten wir deshalb viel eher die sein, die Ruhe bewahren können in allen anderen Fragen, die so hochkommen in unserer Zeit und die so hochkochen auch, die so emotional sind, weil wir unser Bekenntnis sicher haben und weil das überhaupt nicht in Gefahr ist, egal wie man sich bei den Themen Impfen und so weiter entscheidet. Eigentlich sollten wir es leichter haben und manchmal wundert es mich, dass gerade bei uns Christen dann solche Themen zu Bekenntnisfragen gemacht werden, wo ich mich dann frage, wozu bekennt ihr euch eigentlich, wenn ihr sagt, nur so geht's richtig, nur so glaubt man richtig. Wir bekennen uns zu Jesus Christus, zum Friedensbringer, nicht zu einer Meinung, nicht zu einer Position. Das ist ein Unterschied und das ist ganz entscheidend, wenn es um die Frage geht, wie man mit diesem Wort umgeht, Jesus bringt das Schwert. Es stimmt ja, es bringt Spaltungen. Aber Jesus meint mit diesem Text ganz sicher nicht, dass wir spalten sollen, indem wir Sachfragen zu Bekenntnisfragen hochstilisieren. Ich habe diese Woche, als ich mich vorbereitet habe, einen Artikel gefunden, das ist ganz interessant. Letzte Woche, also vor knapp 2 Wochen, hat ein Taucher in Israel, vor der Küste von Israel, ein Schwert, tatsächlich ein echtes Schwert gefunden. Und man hat es auch rausgekriegt, das war tatsächlich ein Schwert von einem Kreuzritter. Ja, die Kreuzritter früher auf ihrem Kreuzzug nach Jerusalem haben da auch vor Israel gelagert und haben, da sind wohl auch Schiffe untergegangen und so. Und jetzt jedenfalls ist ein Schwert von denen damals rausgekommen, ein echtes Kreuzritterschwert von der Zeit der Kreuzritter. Und da habe ich gedacht, ja genau, so haben Menschen schon das Schwert selber in die Hand genommen, im Namen Jesu Christi, haben gemeint, sie müssen für Jesus das Schwert führen, nach Jerusalem ziehen, ihr eigenes Schwert durchbringen und das Evangelium so verbreiten. Und ich glaube, das ist ein großes Missverständnis. Darum geht es nicht, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen und habe das Schwert gebracht. Das hat nichts damit zu tun, was wir in Matthäus 10 lesen. Und auch wo heute Christen ihre eigenen Schwerter schmieden, wo man eben solche Bekenntnisfragen groß macht, ist das nicht das, wovon Christus spricht. Da sollte man viel eher hören, was Jesus dem Petrus sagt, steck dein Schwert weg, sagt er nämlich, als der selber sein Schwert zieht und Jesus meint, verteidigen zu müssen. Sagt Jesus, steck's weg, denn wer das Schwert zieht, der wird durch das Schwert umkommen. Nee, unser Text ist kein Aufruf, dass wir selber jetzt die Evangeliumsbotschaft wie Schwerter vor uns hertragen und damit durch die Lande ziehen. So geht's nicht. Es ist nicht die Intention von Evangeliumsverkündigung, dass man spalten soll. Wenn Jesus seine Jünger darauf vorbereitet, auf das, was ihnen bevorsteht, wenn sie in die Welt, in die Städte gehen und ihn verkündigen, ist das, dass er ihnen klipp und klar sagt, diese Botschaft, die er bringt, die wird abgelehnt werden. An manchen Orten wird die massiv abgelehnt werden. Es ist nicht euer Schwert, das ihr mitbringen sollt, aber ihr werdet erleben, dass die Spaltung von der anderen Seite betrieben wird. Und dann gilt genau das, was wir gerade vorher als Schriftlesung gehört haben und was dann vielleicht besonders schwer ist, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, halte die linke hin. Dann eben nicht selber das Schwert zu ziehen, sondern die Friedensbotschaft auch dann noch zu leben. Vielleicht sich den Staub von den Füßen zu schütteln und dann das Dorf wieder zu verlassen, aber nicht das eigene Schwert schmieden. Jesus erklärt seinen Jüngern, es gibt Spaltungen. Aber die kommen nicht von euch, sondern die kommen davon, wenn das Evangelium auf einen Kontext trifft, wo es abgelehnt wird. Dann gibt es Spaltungen. Es ist eine Erfahrung, die Menschen machen, die sich zu Christus bekennen, dort, wo dieses Bekenntnis abgelehnt wird, da, wo es nicht angenommen werden kann, da, wo es nicht ausgesprochen werden darf. Jesus hat schon ein bisschen recht, wenn er sagt, er bringt Unfrieden, aber er bringt es nicht absichtlich, nicht intentional, sondern nicht, weil er eine Trennung verursacht oder fordert, sondern weil es Mächte gibt, die gegen seine Friedensbotschaft angehen und vorgehen, weil das Bekenntnis zu Jesus abgelehnt wird. Für mich ist ein Bild dafür, wenn man zum Beispiel Wasser nimmt. Manchmal nehme ich Wasser in meiner Küche, braucht man ja manchmal. Total gut, brauchbar, alles ganz gut. Wenn ich Wasser in heißes Fett reinkippe, ist mir schon passiert in meiner Küche, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, dann spritzt in alle Richtungen, ja. Es wird einfach abgelehnt. Es wird von diesem Fett, kann das Wasser nicht aufgenommen werden und dann explodiert es. Dann kommt der große Knall. So ähnlich stelle ich mir das vor. In manchen Orten, wo man Christus verkündigt, wo das nicht angenommen wird, da gibt es dann die Spannungen. Da gibt es den großen Knall. Und das passiert, wenn man die Friedensbotschaft Jesu in die Welt trägt. Natürlich ist das damals passiert. Wenn man in einer Zeit, wo die Römerherrschaft in Israel dominierend war, sagt, naja, wir bekennen uns zu dem Herrn Jesus Christus, der über jedem Cäsar steht. Natürlich hat es Sprengkraft, so eine Botschaft, gar keine Frage. Aber nicht, weil die Botschaft selber ein Schwert in der Hand führt, sondern weil sie auf einen Kontext trifft, der das nicht akzeptieren kann. Oder wenn man als Jünger Jesu in ein Dorf kommt und sagt, den Frieden gibt es durch Jesus Christus und nicht durch das Einhalten der Tora. Natürlich hat es Sprengkraft, natürlich spaltet es, ganz klar, weil die Friedensbotschaft Jesu in diesem Kontext nicht angenommen werden kann. Das ist das, was Spaltung verursacht. Und das ist das, was auch viele Christen heutzutage erleben, wenn sie das Wort Jesu verkündigen. In China zum Beispiel muss man um sein Leben fürchten, wenn man sich öffentlich hinstellt und sagt, ich bin Christ. Oder in Teilen Indiens ist das so. In Afghanistan erleben wir es auch ganz aktuell, in afrikanischen Ländern. Der Yassi Erik hier, den ihr hier aus Bernloch ja kennt, hat es ja selber erlebt in seiner muslimischen Familie, wie das seine Familie gespalten hat, dass er gesagt hat, ich bekenne mich zu Jesus Christus, weil die Familie ihn deshalb abgelehnt hat. Weil die Familie das nicht annehmen konnte, nicht akzeptieren konnte, hat sie ihn verstoßen. Und wir können dankbar sein, dass wir in einer Kultur leben, wo man öffentlich sagen kann, was man glaubt. Das ist schon echt viel wert. Das ist ein Privileg, das viele Christen in dieser Welt gar nicht haben. Und vielleicht macht es uns deshalb diesen Text auch so schwer verständlich. Weil wir das dürfen. Weil wir heute am Sonntag in die Kirche kommen dürfen, öffentlich Gottesdienst feiern dürfen und deshalb nicht um unser Leben fürchten müssen. Das ist echt gut. Haben andere schon anders erlebt, in der DDR zum Beispiel. Wenn man da sich zur Kirche bekannt hat oder Konfirmandenunterricht besucht hat, statt die staatliche Jugendweihe, ja, dann durfte man halt an manchen Orten kein Abi machen und nicht studieren. Dann hat es einfach Konsequenzen gehabt. Und da ging es los. Und heutzutage erleben das manche vielleicht im Kleinen. Wenn ich mir vorstelle, Schüler, die in den Schülerbibelkreis gehen oder die ihren Freunden erzählen, dass sie an Jesus glauben, die werden manchmal belächelt. Ist zwar eine kleine Form, aber auch da geht es schon los, dass man abgelehnt wird, dass vielleicht Freundschaften auch kaputt gehen oder gar nicht erst entstehen. Da, wo die Botschaft Jesu nicht angenommen wird, dort passieren diese Spaltungen. Dort ist es wie ein Schwert. Also das ist mir ganz wichtig heute, das zu sagen. Nicht die Botschaft selber ist das, was spaltet, sondern das, wenn es auf diesen Kontext trifft, der es nicht annehmen kann. Ich habe ein Beispiel, das ist mir diese Woche über den Weg gelaufen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass das Berliner Schloss seit Monaten umgebaut und renoviert wird und wieder aufgehübscht wird in Berlin. Und da hatten wir letzte Woche auf die Kuppel von dem Berliner Schloss, da ist das Humboldt-Forum drin, ein humanistischer Verband, und da hat man dieses Kreuz wieder raufgesetzt, man sieht es da so ein klein bisschen, ein großes Kreuz auf die Kuppel, und das hat Diskussionen ausgelöst in Berlin, weil man in Berlin, wenn ein Kreuz auf einer Kuppel öffentlich sichtbar steht, dann geht's los, da gibt's Diskussionen. Das wäre vielleicht bei uns hier nicht ganz so das große Thema, aber dort ist es ein Thema. Und dann wird es vor allem ein großes Thema jetzt letzte Woche bei der Einweihung, weil am Rande dieser Kuppel unten, dieser blaue Streifen, den ihr da seht, ist ein Spruchband, wo zwei Bibelverse stehen. Die standen schon immer da. Aber jetzt hat man es halt renoviert und nach der Renovierung stehen sie wieder da. Frisch renoviert, sichtbar für jeden, relativ hoch, kann man kaum lesen, aber da steht halt, es ist in keinem anderen das Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zur Ehre des Vaters. In diesem Namen sollen sich beugen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und das hat in Berlin Spannungen ausgelöst, Spaltungen ausgelöst, kann man schon so sagen. Wie ein Schwert durch die öffentliche Diskussion ist das gezogen. Viele schreiben, muss man das noch schreiben heute in einer Stadt, die Vielfalt und religiöse Gleichberechtigung fördert? Kann man das dann noch so schreiben, Christus ist allein der Herr? Das Ende vom Lied ist jetzt, da werden jetzt zwei Tafeln angebracht, wo sich der Vorstand vom Humboldt-Forum von diesem Vers distanziert und sagt, alle Institutionen im Humboldt-Forum distanzieren sich ausdrücklich von dem Allgemeingültigkeits- und Herrschaftsanspruch des Christentums. So geht es dann mit Spaltungen los. Übrigens auch der Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Berlin hat auch gesagt, das ist eigentlich nicht mehr nötig in der heutigen Zeit, das ist gefährlich, hat spalterische Tendenzen, deshalb sollten wir es nicht machen. Der Katholische hat es ganz anders bewertet. Und interessant, so ein Bibelvers löst Spaltungen aus. Warum? Weil er in Bekenntnis ist zu Christus. Und wenn das auf einen Bereich trifft, wo das Bekenntnis nicht fruchtet, nicht angenommen werden kann, dann spaltet es. Jesus wusste, dass die Welt so ist. Jesus wusste, dass die Welt sich nicht nur freut an der Friedensbotschaft, die er bringt. Dass es da Machthaber gibt und Herrschende und auch religiös Einflussreiche, die sich gegen ihn wenden werden. Das wusste er und das sagt er seinen Jüngern, bevor er sie losschickt. Es geht hier in unserem Bibeltext, wenn da vom Schwert die Rede ist, nicht um Rechthabereien, nicht um Erbstreitereien, nicht um ein kleines Thema, das hochgebauscht wird. Es geht um ein Bekenntnis. Und wenn es in unserem Predigtext heißt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden, dann geht es vor allem um diesen kleinen Abschnitt um meinetwillen. Wer sich zu Christus bekennt und deshalb sein Leben verliert und deshalb Einschränkungen erleiden wird, der wird es finden. Zudem stellt sich Jesus auch. Warum ist dieser Predigtext für uns heute trotzdem ein Ermutigungswort? Ich würde sagen, dieser Predigtext ist wichtig für uns heute und auch wertvoll, weil er uns vor einer falschen Vorstellung vom Friedensreich Gottes bewahrt. Der Friede, den Christus bringt und den er durch seine Jünger in die Welt verkündigen lässt, das ist nicht ein Friede, der meint, dass alle in der Welt irgendwie miteinander klarkommen müssen. Es ist kein innerweltlicher Friede. Es ist kein Friede, der irgendwie alles gleich macht und irgendwie eine Form schafft, dass man halt irgendwie nebeneinander leben kann. Es ist ein viel tieferer Friede. Es ist ein Friede mit Gott. Ein Friede, der alle Spaltungen überwindet letztlich. Das ist noch viel mehr als ein Friede hier in dieser Welt. Ein Friede zwischen Geschwistern. Noch was viel Größeres. Und ich glaube, dazu ist es ganz wichtig, diesen Text zu haben. Nochmal ein Beispiel auch aus Berlin. Da wird gerade ein Haus gebaut, das House of One. Ein Haus, in dem 3 große Religionen unter einem Dach Platz haben sollen. Judentum, Christentum, Islam. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Ich finde es eigentlich gut. Weil ich finde eigentlich gut, dass man sieht, dass wir miteinander klarkommen können. Dass wir miteinander auch Räume teilen können. Dass man auch miteinander Gesellschaft prägt als 3 verschiedene Religionen. Ich finde es allerdings nicht gut, wenn man dadurch meint, alle Religionen sind ja sowieso das Gleiche. Und jeder betet sowieso zum gleichen Gott und alles ist doch irgendwie eins und nichts darf mehr besonders sein. Dann finde ich, ist das eine Täuschung, was hier passiert. Dann stößt es auch bei mir mit meinem Bekenntnis zu Christus als dem alleinigen Herrn, als dem Friedensbringer, auch auf Protest, auf einen inneren Protest. Christus ist der Friedensbringer, der einzige und der wahre Friedensbringer. Und das ist ein Friede, der die Welt nicht einfach harmonisch macht, der auch nicht uns aufgegeben ist, dass wir die Welt jetzt befrieden müssten und möglichst alles so eine große allgemeine Harmonie herstellen müssen. Das ist nicht der Friede, zu dem wir beauftragt sind, den in die Welt zu tragen. Es ist schön, wenn der passiert und ich freue mich über alles, was wir dazu beitragen können für ein friedliches Miteinander in der Welt. Aber der Friede, den Christi verheißt, der ist größer. Der geht viel weiter. Der ist viel wertvoller. Und den sollten wir nicht klein machen, nur um auf eine Ebene zu kommen, nur um Konflikte oder Meinungsverschiedenheiten zu vermeiden. Der Friede, den Jesus bringt, der ist größer. Und natürlich ist dieser große Friede eine Herausforderung, auch noch für heute, für Kulturen heute. Wenn wir nämlich sagen, diesen Frieden, den gibt es von Gott nur geschenkt, dann ist es eine Herausforderung für jeden, der sagt, ah nee, für Friede mit Gott muss man was tun. Da muss man eine Leistung bringen, da muss man sich anstrengen. Wenn wir dann sagen, nee, ich bekenne mich zu Christus, der uns den Frieden schenkt, dann hat es Spaltpotenzial. Weil es dieser große Friede ist. Oder wenn ich sage, ich glaube an einen Frieden, der über diese Welt hinausreicht, bis in die Ewigkeit, dann hat es Spaltpotenzial für alle, die sagen, naja, wir sehen doch nur bis in dieser Welt. Wir kümmern uns nur das, was in dieser Welt passiert. Dann kann das spalten, weil der Friede größer ist. Weil ihn die Welt vielleicht noch gar nicht so erfassen kann. Oder jetzt gerade ganz in den aktuellen Fragen, in den vielen spalterischen Fragen gerade, finde ich, weil wir wissen, dass wir diesen Frieden haben, den Frieden mit Gott, dieses ewige Reich, das uns verheißen ist, das uns Gewissheit schenkt und auch Ruhe schenkt in allem, was uns hier so empört und aufwühlt. Deshalb sind manchmal die Ruhigen unserer Zeit, die mit einer Gelassenheit auch diese schwierigen Fragen angehen können, eine Herausforderung für so ein bisschen die Empörungskultur unserer Zeit. Ja, wenn man da sagt, ich weiß aber, worin mein Friede ist. Ich setze meinen Frieden auf Christus und bin deshalb ruhig in Fragen von Impfpflicht oder nicht, in Fragen von Klimawandel, in Fragen von Erbe oder nicht, was auch immer. Das macht mich ruhig. Damit provoziert man heutzutage, weil dieser große Friede eine Ruhe schenkt, die heute kaum noch so verstanden werden kann. Das ist das, was spaltet und was vielleicht provoziert. Und da hat Jesus schon recht, da kann er uns das auch mitgeben, was er den Jüngern damals gesagt hat. Wenn wir diesen Frieden in die Welt tragen, wenn wir das leben, die andere Backe auch hinzuhalten, dann wird man vielleicht für verrückt erklärt und vielleicht von manchen auch für blöd oder dann wird man auch abgelehnt. Aber es ist trotzdem wert, diesen Frieden der Welt zu bringen, weil die Welt diesen Frieden braucht. Weil es dieser Friede ist, der uns in die Ewigkeit leitet. Und eben kein kleingemachter Friede, keine innerweltliche Harmonie. Deshalb ist mir dieser Text heute so wichtig. Und deshalb ist es auch gut, dass Jesus das deutlich sagt und vielleicht mich auch herausgefordert hat mit diesem Text. Vielleicht auch überfordert hat mit diesem Text. Aber ich finde es wichtig, dass wir uns klar machen, wir haben ein großes Friedensgeschenk, das auf Ablehnung stößt vielleicht, aber das wahnsinnig wertvoll ist und das man auf keinen Fall verkleinern sollte. Jesus sagt, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden. Und dann sagt er, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Das ist ein anderer Friede. Sein Friede ist größer, kein vordergründiger, kein kurzzeitiger Friede. Und dann sagt er danach noch, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Das dürfen wir mitnehmen. Auch wenn die Botschaft Jesu manchmal spaltet, sie kann uns daran erinnern, dass wir einen großen Frieden haben, der über diese Welt hinausgeht. Und das ist wertvoll und hilft uns. Amen.